Ich freue mich einfach, dass Jesus hier ist. Und dass wir einfach weitermachen dürfen in der Erwartung, dass der Heilige Geist uns auch weiter ansprechen will. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du mir hilfst, das auszudrücken, was der Vater auf dem Herzen hat. Amen. Mein Thema heute ist die Menora. Ein Zeichen der Gegenwart Gottes, Fragezeichen. Dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Wir sind ja auf dem Weg mit unserer Vision. Gott begegnen, verändert Leben. Und wir sind dabei, das zu erkunden, was das bedeutet und herauszufinden, was es für uns als Einzelnen bedeutet und als ganze Gemeinde. Ich denke, das ist einfach ein toller Weg, den wir da gehen, und da sind wir praktisch immer wieder dabei, neue Dinge zu entdecken. Und Gott zu begegnen, das ist auf der einen Seite individuell, aber auf der anderen Seite denke ich, es gibt auch universelle Gegebenheiten, Gott zu begegnen. Universell, das heißt laut Wikipedia, zur Gesamtheit gehörig, überall zutreffend, allumfassend. Und auf eine universelle Gegebenheit möchte ich heute gerne eingehen, nämlich darauf, Gott als Licht zu begegnen. Wir hatten das jetzt schon im Vorwege wunderbar, dass es schon vorbereitet worden ist durch Bibelstellen und durch Gebete, und da, das ist wunderbar. Und ja, und wir wollen, ich möchte einfach mit euch mal schauen, was eigentlich die Menora, der siebenarmige Leuchter, dabei für eine Rolle spielen kann. Wir haben uns vor circa 20 Jahren entschieden, dass unser Altarleuchter die Menora sein soll. Und damals hat Ralf eine Predigt dazu gehalten, damit wir als Gemeinde auch wissen, was wir da auf dem Altar eigentlich haben. Also, dass wir den Leuchter nicht nur schön finden, sondern auch wissen, was die Menora bedeutet. Und inzwischen hat sich viel bei uns verändert. Da kann man wirklich sagen, das ist gut, weil Veränderung ist in sich eigentlich gut. Und wir haben aber die Menora immer noch als Leuchter auf unserem Altar, quasi, kann man sagen, als Zeichen der Beständigkeit. Und ich empfand, dass es gut wäre, nach 20 Jahren einfach mal wieder die Bedeutung der Menora neu zu betrachten. Was meine ich denn damit, wenn ich sage, die Menora spielt eine Rolle im Rahmen der universellen Gegebenheiten, Gott zu begegnen? Das hat, wie gesagt, etwas mit dem Licht zu tun. Gleich zu Beginn des Schöpfungsberichts ist vom Licht die Rede. Im 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 3, da heißt es, wie Luther es übersetzt, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis, nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Was verbinden wir eigentlich mit dieser Aussage? Was verbindest du mit dieser Aussage vom ersten Schöpfungstag? Also vielleicht geht es einigen von euch ja so, wie es mir lange Zeit ging, wenn ich den Schöpfungsbericht gelesen habe, dass ich mit dem Licht einfach Helligkeit über der Erde verbunden habe. Praktisch Tageslicht. Vorher sagt, heißt es ja, es war wüst und leer und dunkel, und jetzt sprach Gott, es werde Licht, also es wurde hell über der Erde. Das habe ich mir lange Zeit vorgestellt. Ihr vielleicht auch, oder weiß ich nicht. Interessant ist aber, dass Gott ja erst am 4. Schöpfungstag in 1. Mose 1,14, die nächste Folie bitte, die Sonne, den Mond und die Sterne erschafft, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Und er sagt, das ist jetzt ein Zitat aus Neues Leben, Sie, damit meint er also die Himmelskörper, sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Es ist also ein Unterschied zu diesem ersten Tag, zu dem Licht vom ersten Tag. Denn am vierten Tag erschafft Gott die Himmelskörper, die Licht auf die Erde scheinen lassen und Tag und Nacht voneinander unterscheiden. Also das kann ja ein bisschen verwirrend sein. Was ist denn das Licht vom ersten Schöpfungstag? Es ist nicht dasselbe Licht, das merken wir. Das Licht vom ersten Schöpfungstag ist das Licht Gottes. Es ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Wow. Dieses erste Licht können wir physisch nicht sehen oder ausdrücken, weil es geistlich ist. Gott ist Geist. Und sein Licht und seine Herrlichkeit sind geistlich. Wir können das Licht nicht in uns anknipsen. Wir sprechen zwar oft von dem Herzen, wenn wir so von dem Licht und so sprechen, aber ich kann nicht auf mein Herz drücken und das Licht anknipsen. Es geht nicht. Es beginnt nur zu leuchten, wenn wir Gott persönlich begegnen. Und das heißt, wenn er uns in unserem Geist begegnet. In diesem ersten Licht offenbart Gott sich selbst am ersten Schöpfungstag. Und in diesem Licht hat er alles Nachfolgende erschaffen. Auch dich und mich. Dieses Licht steht am Anfang der Zeiten und begleitet uns bis zum Ende der Zeiten. Von 1. Mose, Kapitel 1, Vers 3, bis zur Offenbarung am Ende der Bibel, finden wir Bibelstellen über das Licht. In meiner Konkordanz, bin noch etwas altmodisch, ich habe noch eine Paperback-Konkordanz, und zwar gehört die zur Lutherbibel, und da ich die Lutherbibel früher intensiv gelesen habe, kann ich dann auch, wenn ich jetzt in ein neues Leben lese, kann ich die Stellen trotzdem finden. Und in dieser Konkordanz finde ich 73 Stellen, die vom Licht in diesem geistlichen Sinne sprechen. Und der Begriff Finsternis kommt 63 Mal vor, auch in diesem geistlichen Sinne. Manchmal wird das neue Wirken Gottes, wenn wir merken, Gott tut was Neues in meinem Leben, Gott tut was Neues in der Gemeinde, Gott tut was Neues in Deutschland oder so, wird also das neue Wirken Gottes als neuer Tag bezeichnet und das Getrenntsein von Gott als Nacht. So zum Beispiel in Johannes 4. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, nächste Folie bitte, wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange, die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. An einer anderen Stelle in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 13, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Einmal also ich bin das Licht der Welt und einmal ihr seid das Licht der Welt. Diese Beziehung zwischen diesen beiden Bibelstellen, das ist eine andere Predigt. Mit diesem Licht, mit dem alles begann, wird auch alles zu Gottes Ziel gebracht. Im vorletzten Kapitel der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 22 bis 27, lesen wir, dass es am Ende der Zeiten im neuen Jerusalem nicht mehr Tag und Nacht geben wird. Es wird keine Sonne mehr da sein, kein Mond, es wird keine Dämmerung geben, keinen Sonnenaufgang oder irgendwie etwas. Am Ende der Zeiten wird in dem neuen Jerusalem nur noch das Licht Gottes scheinen. Das Licht, mit dem alles anfing, führt zur Vollendung von Gottes Plan in der Ewigkeit. Wir sind mittendrin in diesem Plan. Und Gott kennt uns Menschen ganz genau und weiß, wie leicht wir etwas vergessen. Ja. Ich sehe einige nicken. Und wie wichtig es für uns ist, Gedächtnisstützen zu haben. Insofern können wir dankbar dafür sein, wenn wir in der Bibel Symbole und Rituale finden, die uns als Hilfen angeboten werden für unseren Glaubensweg. Ich glaube, das kennt jeder, dass er etwas liest und auf einmal denkt, ach ja, stimmt ja, und sich wieder erinnert. Und hier sehe ich auch eine Verbindung zur Menora. Auf dem Berg Sinai hat Mose die 10 Gebote von Gott empfangen und brachte sie auf Steintafeln zu den Israeliten. Später empfing er im Geist den detaillierten Bauplan für die Stiftshütte. Die Stiftshütte war der Ort, wo Gott den Menschen auf ihrer Wüstenwanderung begegnete. Sie wurde auch als Zelt der Begegnung bezeichnet. Also Begegnung zwischen Gott und den Menschen. Zur Ausstattung des Heiligtums in der Stiftshütte gehörte der 7-armige Leuchter, die Menora. Mose gab den Kunsthandwerkern unter den Israeliten eine detaillierte Anweisung zur Herstellung des Leuchters. Und diese Anweisung hatte er von Gott empfangen. Zum Beispiel in 2. Mose 25, 31. Da sagt er den Kunsthandwerkern das, was Gott ihm gesagt hat. Fertige einen Leuchter aus reinem, getriebenem Gold an. Der ganze Leuchter, sein Fuß, sein Schaft, seine Kelche, Knospen und Blütenblätter soll aus einem Stück gearbeitet werden. Er soll 6 Arme haben, 3 auf jeder Seite des Leuchters. Und dann geht es über etliche Verse noch weiter mit der ganz genauen Anweisung, wie dieser Leuchter aussehen soll, wie er verziert sein soll. Mandelblüten soll er an bestimmten Stellen haben, wie viel und wo. Und die Öllämpchen, alles wird von Gott genau vorgeschrieben, wie es sein soll. Das lesen wir jetzt nicht, das dauert zu lange. Aber was ich einfach spannend finde, ist der letzte Satz. Und die nächste Folie bitte. Achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg Sinai gezeigt worden ist. Bei Luther heißt es, und sieh zu, dass du alles machest nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Das heißt, auf dem Berg Sinai hat Mose nicht nur die Gebote auf konkreten Tafeln empfangen, zum Vorlesen oder auch damals vielleicht nachlesen und dann verinnerlichen, sondern er hat darüber hinaus auch noch eine Vision empfangen von Gott. Nämlich die Vision, wie Gott sein Licht und damit seine Gegenwart für immer auf der Erde sichtbar machen will. Nun haben wir ja vorhin gehört, dass das Licht Gottes nicht physisch ist, also nicht sichtbar. Aber ich sehe Gottes Liebe einfach in dem, was er sich dann überlegt hat. Er liebt uns Menschen so sehr und er liebte damals die Israeliten natürlich so sehr, dass ihn an ihn zu erinnern. Sich daran zu erinnern, dass er da ist, auch wenn sie ihn nicht sehen und gerade in ihrer Situation, in der Wüste, ja, wo sie vieles erlebt haben, was sie an den Rand der Verzweiflung brachte und auch zum Murren teilweise. Aber sie mussten diese Wüste durchqueren und da hat Gott sich ein Zeichen überlegt, wie er sagen kann, dass er da ist. Und dieses Zeichen kann uns auch heute noch helfen, wenn wir manchmal im übertragenen Sinne die Wüste durchqueren. Also Gott gibt Mose eine ganz klare Vision von einem Leuchter, der sein Licht darstellt. Und nur dieser von Gott selbst inspirierte Leuchter war geeignet, den Glauben der Menschen zu stärken und Gottes Gegenwart auch an diesem Wüstenort zu realisieren. Ich will das nochmal von einer anderen Seite her erklären. Es gibt tolle Künstler und die können Dinge kreativ gestalten und können wunderschöne Sachen herstellen und darstellen. Das fertige Produkt zieht dann Aufmerksamkeit auf sich und es wird betrachtet und begutachtet und teilweise auch bewundert. Und es ist ein ganz persönliches Werk dieses Künstlers. Und bei allem, was man da vielleicht drin sehen kann, denkt man immer auch an den, der es geschaffen hat. Den Schöpfer dieses Kunstwerkes. Sei es eine Frau oder ein Mann. Jeder noch so schöne Leuchter, den damals ein kreativer Kunsthandwerker vielleicht sich hätte ausdenken können, wäre ungeeignet gewesen, Gottes Licht darzustellen. Denn es wäre nur ein schönes Symbol gewesen, aus einem Menschen heraus entstanden. Der Mensch könnte dann sagen, möchte ich die Gegenwart Gottes darstellen. Hierin ist die Gegenwart Gottes. Aber alle anderen könnten sagen, wow, ja, das stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Sie könnten aber auch sagen, nee, finde ich gar nicht. Also für mich bedeutet das ganz was anderes. Jeder könnte einfach das hineinlegen, was er denkt. Und es wäre ja auch das hineingelegt, was dieser Künstler sich dabei gedacht hat. Wenn ein Mensch so etwas aus sich heraus gestaltet, drückt es seine Ideen und Empfindungen aus. Damit es aber von allen angenommen werden kann, also universell wird, musste Gott selbst es inspirieren. Er ist der Schöpfer dieses Leuchters. Und er hat Mose, seinen treuen Diener, als seinen Übermittler auserwählt, der das weitergeben konnte. Menora ist ein hebräisches Wort und es heißt ganz profan Leuchter oder Lampe. Aber hebräische Wörter haben immer mehrere Bedeutungen. Und wer sich ein bisschen mal mit der Sprache beschäftigt hat, der weiß, dass da von der Wurzel die Rede ist. So, jedes Wort hat irgendwie eine Wurzel. Und wenn man als Sprachkenner der hebräischen Sprache dem ein bisschen nachgeht, dann kommt man auf die tiefer liegenden Bedeutungen, die in der Wurzel drin sind. Und die sind manchmal sehr überraschend. Und ich habe mir von so jemandem, der das gut kann, sagen lassen, dass Menora in seinem tieferen Bedeutung vom Licht heißt. Also der Leuchter ist ein Leuchter vom Licht. Es ist nicht ein Leuchter von Bezalel, dem tollsten Kunsthandwerker, der damals mit den Israeliten unterwegs war. Das ist der Leuchter vom Licht. Und ich glaube, durch diese tiefere Bedeutung des Wortes wird uns nochmal wieder deutlich, dass dieser Leuchter wirklich von Gott inspiriert ist. Die originale Menora ist seit der Zerstörung des zweiten Tempels verschollen. Sie wurde mit nach Rom genommen und dann gab es irgendwie Versuche, sie zurückzuführen und auf dem Weg zurück von Rom nach Jerusalem ist sie irgendwo verschollen und keiner weiß, wo sie ist. Genauso ähnlich wie das mit der Bundeslade, wo man auch nicht genau weiß, wo sie ist. Und ich denke ja immer, Gott wird das alles noch ans Licht bringen. Alles, alles. Wir haben schon so viel gefunden. Die, wie heißen sie? Die Gräber? Archäologen, genau, haben schon so viel Zeugnisse gefunden. Und ich denke, auch diese großen Zeugnisse werden ans Licht kommen. Also bin ich sicher. Für die orthodoxen Juden bedeutet die Zerstörung des Tempels, dass die Wohnstätte Gottes auf Erden zerstört ist. Und mit dem Verschwinden der Menorah ist auch das Licht verschwunden für sie. Sie warten auf den Messias, weil sie in der Bibel lesen, dass der Messias als Licht angekündigt ist. Dass angekündigt ist, dass er als Gottes Licht auf die Erde kommen wird. Weil es aber im Moment in ihrem Verständnis nicht so ist, zünden sie seit Jahrhunderten, seit der Zerstörung des Tempels, die Menorah nicht mehr an. Sie haben sie in den Synagogen stehen, sie haben sie in den Häusern stehen, als Ausdruck der Erwartung auf den Messias, dass das Licht wiederkommt, aber sie zünden erst, wenn der Messias da ist, die Menorah wieder an. Das ist ihr Verständnis. Wir Christen wissen, dass Jesus der versprochene Messias ist und dass er schon gekommen ist. Das heißt, das Licht Gottes ist in ihm gekommen und leuchtet seitdem auf der Erde in jedem, der sein Vertrauen auf ihn setzt und im Geist mit ihm verbunden ist. Deswegen zünden auch die messianischen Juden die Menorah an. Die Juden, die den Messias erkannt haben, die zünden die Menorah an. Und sie geben damit ein Zeichen, das Licht ist da. Es ist nicht weg, nur weil der Tempel zerstört ist und der Leuchter geraubt wurde. Sie sagen, das Licht ist da, es ist gekommen in Jesus. Und wir Christen lassen uns also gemeinsam mit den messianischen Juden daran erinnern, Gott ist hier. Und wenn wir das manchmal vergessen, haben wir immer noch die Hilfestellung der Menorah, die uns daran erinnert. Nun ist die originale Menorah ja weg. Aber die universelle Form, die Gott mal gegeben hat, die ist immer gültig. Immer. Haben wir ja gelesen, gehört vorhin, was universell bedeutet. Passend an jedem Ort oder wie es hieß, ich habe es jetzt gerade nicht wortwörtlich noch in Erinnerung. Und diese universelle Form hat viele Künstler zu eigenen Ausgestaltungen des siebenarmigen Leuchters motiviert. Und so gibt es halt jetzt nicht ein genaues Abbild dessen, was Gott gesagt hat mit den Blütenblättern hier und mit den so, sondern es gibt die vielen verschiedenen Ausdrucksweisen von Künstlern, diese Menorah darzustellen, immer orientiert an dem universellen Form. Sie wollen damit ihr Empfinden für die Gegenwart Gottes Ausdruck geben, ohne die Ursprungsform wirklich zu verändern. Es kann noch einen Augenblick stehen. Ich habe euch oder uns einfach ein paar Bilder von verschiedenen Menorahs, von verschiedenen Künstlern mitgebracht, um einfach ein klein bisschen von der Vielfalt, die da ist, zu vermitteln. Also das ist wirklich minimal, was ich da mitgebracht habe. Diese Menorah, die ist vom Bibelmuseum erstellt worden. Und die hat die Originalgröße. Man geht davon aus, dass sie circa 1,50 Meter hoch war, die Menorah, die im Tempel in der Stiftshütte gestanden hat. Später natürlich auch im Tempel. 1,50 Meter hoch und circa 75 Kilogramm schwer. Ganz genau weiß man das nicht. Und das Bibelmuseum in Jerusalem hat alle Gegenstände und ritualen Gegenstände und so weiter, die im Tempel früher waren, hergestellt in der Erwartung, dass irgendwann der dritte Tempel gebaut wird. Und sie haben diese Menora an dem Eingang zur Klagemauer. Also ihr kennt wahrscheinlich alle irgendwie Bilder von der Klagemauer. Davor ist so ein größerer Platz und da gibt's halt Eingänge. Da kann man nicht einfach so rüberlaufen. Also es gibt Eingänge, durch die man darauf kommt. Und an einem Eingang steht diese Menora. Und sie hat nicht die Verzierung und all das, wie es also beschrieben ist. Sie ist ganz, nehme ich mal an, ich weiß es nicht, will es nicht behaupten, aber ist wahrscheinlich nicht unbedingt aus einem Stück Gold. Also man geht davon aus, dass es 75 Kilogramm Gold waren, aus dem die Originalmenora getrieben wurde in einem Stück, so wie Gott das vorgeschrieben hat. Ich weiß es nicht, ob sie das heute auch versuchen, aus einem Stück zu machen. Ich finde, das ist auch eigentlich jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese Menora am Eingang zur Klagemauer steht. Und wenn man sich vorstellt, dass es das ein Zeichen für Licht ist, dann ist es eben ein Zeichen, dass auch da Gottes Licht ist. Auch wenn sie sie noch nicht entzünden. Jetzt habe ich noch ein paar mehr mitgebracht. Jetzt kannst du bitte mal das nächste. Das ist ein Mosaik von Chagall. Chagall ist uns ja bekannt, ich habe auch noch zwei weitere Sachen von ihm, ist uns ja eigentlich bekannt durch seine ganz bunten Bilder mit vielen Symbolen. Also er ist jemand, der praktisch seine Bilder vollgepackt hat mit Symbolen. Also sich mit Chagall mal zu beschäftigen, wer Spaß daran hat, das ist ein schier unergründlicher Schatz von Symbolen. Aber an dieser Stelle hat er einmal ein Mosaik gestaltet und ich finde für seine Art und Weise, wer also Chagall kennt, oder ein bisschen kennt, es ist erstaunlich klar und einfach. Ja. Okay, das nächste. Aber es brennt. Es brennt, ja. Ja, diese, ja, also die, das ist eine Frage, die ich nicht, weiß ich nicht, aber klar, Chagall ist russischer Jude gewesen. Manche sagen, er war messianischer Jude. Also eigentlich, das stimmt, Ralf, dadurch, dass er eine brennende Menora gestaltet hat, müsste man ja davon ausgehen, dass er weiß, dass das Licht da ist. Hat er sich geoutet? Cool! Ja, den Fisch gibt's auch, ja. Cool, ha, wieder was dazugelernt. Gut, das nächste. Ich weiß nicht, von wem das ist. Es ist nur einfach ein Beispiel, ja, wie manche Künstler sich eben daran versucht haben, die Menora zu gestalten. Das nächste, bitte. Das ist jetzt nochmal ein typisches Chagall-Bild, wie, denke ich, wer. Und da brennt die Menora auch, ja, super. Halleluja. Das ist nochmal Chagall und das ist ein Fenstergestaltung. Ja, er hat ja sehr viele Glasfenster gestaltet und dies ist auch eine. Und da, das finde ich auch interessant. Ich habe recherchiert und versucht und versucht und versucht herauszufinden, fünfarmiger Leuchter, was bedeutet er bei Chagall? Und ich habe keine Antwort gefunden und habe gedacht, das ist künstlerische Freiheit. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Lust, dem noch weiter nachzugehen. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Es gibt auch ein Bild von ihm, da ist ein dreiarmiger Leuchter. Also auch in dieser Form, aber ein dreiarmiger drauf. Warum er das macht, was da seine Absicht war, wissen vielleicht die Chagall-Kenner. Aber ich habe es in den normalen Ressourcen nicht gefunden, die mir so zur Verfügung stehen. Aber kannst du es nochmal eben zurück? Chagall hat die Menora wirklich in sehr, sehr vielen seiner Bilder und auch in anderen Glasfenstern immer wieder drin, als ein Symbol, das ihm offensichtlich sehr wichtig war. Das nächste. Ja, das ist interessant. Das ist auch so eine große, ich glaube sogar, die ist größer als die Originalgröße. Und zwar ist die von Salvador Dalí gestaltet und sie steht am Airport Tel Aviv, am Flughafen, Ben Gurion Flughafen und ist von Salvador Dalí. Und ich finde schon interessant, wie die Juden sich entscheiden, an bestimmten Stellen, also einfach sich zu überlegen, an welchen Stellen der Stadt stellen sie die Menora aus. Ja, das ist, finde ich, also für mich ist es irgendwie, ich bin ja nun sehr jemand, der auf Symbole anspricht, und für mich ist es irgendwie so ein Zeichen, dass sie an bestimmten Stellen einfach sagen, Gott ist hier. Ja, das nächste Bild. Ja, da haben schon einige drauf gewartet, die das kennen. Das ist eine, ich glaube, jetzt könnt ihr mir mal helfen, 5 Meter hohe. Ich glaube, 5 Meter hohe. Ich habe da auch schon drunter gestanden, aber ich kann das jetzt gar nicht sagen. Also das ist eine 5 Meter hohe, sage ich jetzt mal, Menora. Und die steht gegenüber der Knesset, dem Regierungssitz. Also auch wieder an exponierter Stelle. Ja, da ist der Regierungssitz und gegenüber ist die Menora. So, und die ist von einem Künstler gestaltet worden, und zwar auf jedem dieser Seitenarme ist ein Kapitel oder eine Periode der Geschichte Israels abgebildet. Und da sind viele kämpferische Szenen, weil das ganze Dasein Israels war Kampf, ja. Nicht nur im Alten Testament, sondern bis heute. Ja. Das ganze Dasein war Kampf. Und dieser Künstler hat diese einzelnen Geschehnisse auf die Menora gebracht, um zu sagen, Gott war immer da. Und bei dem unteren Arm, man liest ja von rechts nach links, da steht die uns allen bekannte Sacharja-Stelle: Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Gott der Herr. Und das ist natürlich auch nochmal ein Hinweis in diesem Zusammenhang, die Menora mit ihrer Bedeutung und dann eben mit in diesem Zusammenhang, dass letzten Endes das Schicksal Israels in Gottes Hand liegt. Ja, und das finde ich spannend, dass diese Menora ist in der Knesset. Und wenn ich irgendwann vielleicht mal über die Symbole, die in der Menora selber drin sind, spreche, weiß ich noch nicht, dann wird man sehen, dass die Menora auch in gewisser Weise einen Baum darstellt. Ja. Und diese Skulptur, sage ich jetzt mal, stellt den Ölbaum dar. Also ich gehe mal davon aus, dass es echt ein Teil eines Ölbaums ist, versteinert oder so bearbeitet, dass es eben so glatt aussieht. So glatt ist ja eigentlich ein Olivenbaum nicht. Aber es stellt also den Ölbaum dar, von dem wir ja alle wissen, was es bedeutet. Und die 7 Arme, das sind die 7 Früchte. Die in der Bibel zum Laubhüttenfest erwähnt werden. Wenn die Juden das Laubhüttenfest feiern, dann sollen immer 7 Früchte in jeder Laubhütte da sein. Und ich habe sie jetzt nicht nochmal angeguckt, um sie aufzählen zu können, aber es ist der Granatapfel. Ich kenne. Genau. Und diese Symbolik, die also in diese, ich weiß jetzt auch den Künstler nicht, das stand nicht. Bitte? Ach so, okay. Ja, und diese Kombination von dem alten Ölbaum, aus dem die Früchte rauswachsen, die spricht mich ganz persönlich an. Also der alte Ölbaum hat verschiedene Zweige, an denen verschiedene Früchte wachsen. Jovial könnte ich sagen, auch ich Früchtchen. Okay, ich glaube, das war's, ne? Oder? Ist da noch eins? Ja, damit haben wir angefangen und damit enden wir dann auch. Ja, genau. Also wenn wir den Leuchter hier bei uns anzünden, dann wollen wir keinen Fetisch daraus machen. Ja. Wir wollen nicht den Leuchter anbeten, sondern wir wollen uns daran erinnern, dass Jesus selber sagt, und jetzt nochmal die letzte Folie, in Johannes 8, 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Vater, ich danke dir so von ganzem Herzen, wenn ich mir das vorstelle, dass du bei Grundlegung der Welt schon daran gedacht hast, dass deine Menschen, die über die Erde laufen, auch immer wieder eine Erinnerung brauchen, um dich entweder nicht aus den Augen zu verlieren oder wieder zu dir zurückzufinden. Und ich danke dir, dass das, was du gibst, ewig ist, Herr. Und ich danke dir für die wunderbaren Möglichkeiten, die wir haben, auch wenn wir auf die Menora schauen, uns an dich und an deine Gegenwart, hier und heute, hier bei uns in Bergedorf und überall da, wo Menoren auf den Altären stehen und an deine Gegenwart zu erinnern. Danke, dass du hier bist, Vater. Amen. Amen.